Hallo, liebe Menschen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Echt Persönlich, in dem ich euch spannende Menschen vorstelle, die ich inspirierend finde. Menschen, die in ihrem Leben mutige Entscheidungen getroffen haben oder mit bestimmten Lebenssituationen positiv umgegangen sind. Oder Menschen, die neue Wege eingeschlagen haben und aus ihrer Komfortzone rausgegangen sind. Dieser Podcast ist was für dich, wenn du ein Menschenfreund bist, gerne neue Leute kennenlernst, du andere echte Lebensgeschichten inspirierend findest oder einfach nur gerne anderen Menschen zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und freue mich sehr, dass du hier reinhörst. Heute darf ich euch Verena vorstellen. Verena ist eine alte, ganz liebe Freundin von mir und wir haben zusammen mit unserer Freundin Clara in einer Dreier-Mädel-WG gelebt. Und das waren somit die besten Zeiten eigentlich in meinem Leben, weil wir waren kurz vorm Ende des Studiums, die Welt lag uns noch zu Füßen und es war alles so richtig schön unbeschwert und sorgenlos. Verena hat wie ich IWWL an der Wirtschaftsuniversität in Wien studiert und sie hat damals schon sehr gerne Texte geschrieben und war auch immer sehr sportlich. Und nach einem Abstecher ins kühle Norden Deutschlands, nach Hamburg, hat sie ein bisschen Agenturluft geschnuppert und danach hat sie es wieder zurück in ihre Heimat Wien verschlagen. Beziehungsweise lebt sie jetzt mittlerweile ein bisschen außerhalb von Wien in Eichgraben zusammen mit ihrem Lebensgefährten. Und Verena fand ich schon immer sehr inspirierend von ihrer Persönlichkeit, weil sie auch sehr vielfältig ist und vielfältige Interessen hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich heute mit Verena ein bisschen reden darf und euch auch Verena vorstellen darf. Hallo, liebe Verena. Schön, dass ich dich heute interviewen darf. Ich freue mich total. Du bist mein allererster Podcast-Partner, sozusagen Interview-Partner. Vielleicht kannst du gleich am Anfang dich mal kurz vorstellen und uns erzählen, wer du so bist und was deine Geschichte ist.
Ja, ich freue mich auch sehr, Claire, dass ich heute da sein darf. Was für eine Ehre, der erste Gast. Vielen Dank für die Einladung. Wer bin ich? Eine sehr schwierige Frage. Ich werde versuchen, sie nicht so philosophisch zu beantworten, sondern eher oberflächlich. Ich bin Verena, ich bin 41 Jahre alt, bald, und beruflich selbstständig als Shiatsu-Therapeutin. Das war nicht immer so. Ich habe eigentlich ursprünglich Wirtschaft studiert, mehr oder weniger aus der Not heraus, weil mir mit 18 nichts Besseres eingefallen ist und habe schon während des Studiums gemerkt, dass das nicht wirklich das ist, was ich machen möchte. Habe es dann aber durchgezogen und bin nach dem Studium zum ersten Mal auch schon abgewichen von dieser Grundausbildung der Wirtschaft und wollte was Kreatives machen und bin dann als Werbetexterin nach Hamburg gegangen. Der Job war dann doch nicht so kreativ und spannend und freudig, wie ich mir das vorgestellt habe. Und bin dann nach 2 Jahren wieder zurück nach Wien und habe dort einen Job als Geschäftsführerin in einem Verein angenommen. Da habe ich mir immer viel Gestaltungsspielraum erwartet und erhofft. Und es war auch so ein Job, wo man jetzt sagen könnte, von außen ist es oder Einstieg in eine Wirtschaftsmanagement-Karriere. Und ich war mich sehr gefreut über diese Möglichkeit und habe jetzt so gedacht, ja, mein Leben kommt in ruhiges Gewässer, so wie es die Gesellschaft von mir erwartet, werde jetzt die Karriereleiter langsam hinaufschreiten und dann vielleicht einen Mann kennenlernen, heiraten und Familie gründen, so wie man sich das irgendwie vorstellt. Und so war es dann aber nicht. Ich habe mich relativ schnell in dem Job sehr eingeschränkt und eng gefühlt. Ich kann dieses täglich in ein Büro gehen, hat irgendwie nicht wirklich zu mir gepasst. Und ich habe mich ständig gefühlt, als würde ich eine Rolle spielen. Als wäre das nicht wirklich authentisch, was ich da mache. Und schließlich ist mir auch wirklich gar nicht gut damit gegangen. Ich habe mich auch sehr einsam gefühlt zu dieser Zeit. Und wenn ich so nachgedacht habe, was möchte ich eigentlich machen, ist immer nur gekommen, ich möchte weg, ich möchte eine Reise machen, ich möchte die Welt kennenlernen. Und ich möchte auch mich wieder besser kennenlernen und wieder richtig lachen können und neugierig sein aufs Leben. Und so habe ich das dann umgesetzt und habe eine fünfmonatige Weltreise gemacht nach Asien. Und die Reise war wirklich so ein Game Changer für mich. Ich habe, so ich es mir erhofft habe, wieder sehr zu mir selbst zurückgefunden, zu dem, was mir wirklich Spaß macht. Und ja, bin da so in meinem Herzen gefolgt. Und um das jetzt ein bisschen kürzer zu machen, kann ich sagen, dass ich danach eine Shiatsu-Ausbildung begonnen habe letztlich. Auch eher zuerst aus Neugierde. Ich habe gar nicht gedacht, dass ich dann wirklich in dem wirklich arbeiten werde. Und ja, aber ich bin da sehr unterstützt worden auf dem Weg und habe letztlich mich jetzt selbstständig gemacht vor 3 Jahren mit der Körperarbeit. Und ja, sowohl die Selbstständigkeit als auch die Tätigkeit an sich machen mir große Freude und bin sehr dankbar, dass ich diesen Weg gehen durfte.
Und wie bist du auf die Idee gekommen, die Shiatsu-Ausbildung zu machen? Bist du da auf deinen Reisen irgendwie in Berührung gekommen damit oder wie kamst du da auf die Idee?
Ja, so das Interesse für den Körper war schon eigentlich immer da. Ich habe mit 20 auch schon einen Masseur gehabt, der auf so energetischer Ebene gearbeitet hat, der zum Beispiel Fußreflexzonenmassage gemacht hat, und ich habe das dann irgendwo ganz anders im Körper gespürt. Und das hat mich damals schon extrem fasziniert, also was es da noch gibt außerhalb der Schulmedizin und diese Zusammenhänge im Körper, von denen wir hier im Westen eigentlich wenig wissen oder die wir wenig beachten, auch diese ganzheitliche Betrachtungsweise von Gesundheit und Krankheit. Und habe damals aber nicht wirklich das für mich, also nicht wirklich gedacht, dass ich sowas machen könnte. Das hat mich einfach interessiert. Und durch die Reisen in Asien bin ich auch wieder in Berührung gekommen mit der Körperarbeit. Und nach meiner Reise ist es dann so gewesen, dass ich aus Geldmangel und Mangel an besseren Alternativen auch wieder einen Job angenommen habe, in einem Büro, und das wieder nicht funktioniert hat für mich, beziehungsweise ich wieder diese Enge gespürt habe und dann einfach mir gedacht habe, okay, ich probiere jetzt einfach was ganz anderes aus, schau mal, wo mich das hinbringt, und habe mich dann eben für diese Ausbildung entschieden.
Sehr cool und auch vor allem mutig eigentlich. Wie hast du dir das Ganze finanziert? Hattest du da schon ein gewisses finanzielles Polster und wie lange dauert so eine Ausbildung, so eine Shiatsu-Ausbildung?
Ja, die Ausbildung hat 3 Jahre gedauert, und finanziert habe ich es mir einerseits aus Ersparnissen, andererseits war ich in der Zeit auch beim AMS gemeldet, bin da auch eigentlich relativ gut unterstützt worden. Und das Dritte war, dass ich meine Fixkosten einfach extrem reduziert hatte. Also ich habe schon seit meiner Reise irgendwie gelernt, weitaus sparsamer zu leben und weitaus weniger zu brauchen, weniger einzukaufen, ja, auch weniger essen zu gehen vielleicht. Also ich habe jedenfalls einfach ein bisschen reduzierter gelebt und bin dann letztlich, hatte ich auch das Glück, dass ich zu meinem Freund gezogen bin, der ein Haus hat, sodass wir auch so die Wohnkosten eigentlich auf ein Minimum reduzieren konnten. So war das dann recht gut möglich. Und das Zweite, was auch noch bei der Scherzausbildung ist, man kann relativ früh während der Ausbildung schon beginnen, Leute zu behandeln. Und das habe ich auch gemacht. So ab dem 2. Jahr der Ausbildung durfte da natürlich offiziell kein Geld verlangen, aber habe das gegen freiwillige Spende gemacht. Und das war auch so eine ganz gute Unterstützung in der Zeit dann.
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Weg, um zusätzlich noch ein bisschen Taschengeld zu bekommen. Du hast gesagt, du hast dann relativ schnell dich dazu entschlossen, mit deinem auch jetzigen Lebenspartner zusammenzuziehen. Der lebt ja in Eichgraben. Das ist ja jetzt von Wien nach Eichgraben, ist ja doch auch jetzt eher ein großer Schritt, sage ich mal, von der Großstadt aufs Land. Was hast du da lange überlegen müssen, ob das was für dich ist oder war das für dich eine einfache Entscheidung? Und was waren da für dich so die Punkte, die dafür gesprochen haben, abgesehen jetzt vom Finanziellen? Und würdest du die Entscheidung wieder treffen, wenn du sie jetzt nochmal fällen müsstest heute?
Ja, also es war eigentlich keine schwierige Entscheidung, weil ich mich grundsätzlich nicht wirklich als Stadtmensch bezeichnen würde. Ich habe zwar in Wien gewohnt, aber auch davor schon eher in Randbezirken. Also für mich ist schon die Natur und das Grün rundherum immer sehr wichtig gewesen. Also ich brauche irgendwie einen Platz, wo ich in der Sonne sein kann, eine Terrasse oder einen Garten oder eine Laufrunde im Wald um meinen Wohnbezirk herum oder um meinen Wohnbereich herum. Und habe jetzt von dem Außenbezirk in Wien in die Innenstadt auch schon 20 Minuten mindestens gebraucht. Darum ist jetzt Eichgraben nicht so wahnsinnig viel weiter entfernt. Ein bisschen Bedenken hatte ich schon, dadurch, dass natürlich die öffentliche Anbindung nicht so gut ist. Aber ja, ich habe es nicht bereut, muss ich ehrlich sagen. Also es fehlt mir die Stadt immer weniger. Ich genieße die Ruhe hier total und das Grün und die Natur. Es ist auch ein wirklicher Vorteil für mich beim Arbeiten. Ich habe meine Scherzopraxis in meinem Haus und kann hier natürlich sehr viel regionale Klientel anziehen und Kunden anziehen. Wenn du jetzt Scherzotherapeutin im 7. Bezirk bist, bist du halt eine von 1000 und hier bin ich doch noch eine ziemliche Alleinstellung. Und auch aus beruflicher Hinsicht war das eigentlich im Endeffekt eine gute Entscheidung.
Und du lebst ja jetzt nicht nur mit deinem Partner zusammen, sondern du konntest oder du hast ihn auch dazu inspiriert, dass er auch die Shiatsu-Ausbildung macht. Was hast du dir da gedacht, als er dir das erste Mal gesagt hat? Hast du dir gedacht, ja super, dann können wir auch zusammenarbeiten? Oder hast du dir gedacht, jetzt es genügt mir eigentlich, dass wir zusammen leben und unser Leben teilen? Ich mag jetzt nicht noch den Beruf auch noch teilen. Was waren da so deine ersten Gedanken und wie ist es heute für dich, dass er auch Shiatsu macht?
Ja, einerseits habe ich mich gefreut, weil ich dann mir gedacht habe, jetzt kriege ich die ganzen Behandlungen, die ich ihm während meiner Ausbildung gegeben habe, wieder zurück. aber ja, ein bisschen Bedenken hatte ich natürlich schon, weil ich irgendwie das so mit dem Shiatsu irgendwie mein Ding gefunden habe, dass das jetzt mein Partner auch macht. Und ob wir uns da gegenseitig Konkurrenz machen könnten, aber diese Gedanken sind relativ schnell verflogen, weil ich sagen muss, es ist irrsinnig schön, da auch dieselbe Sprache zu sprechen. Also es ist auch quasi jetzt wie so ein, wie sagt man das, wie eine Supervision für mich nach den Klienten. Kann ich mit ihm darüber sprechen, was er da gemacht hätte oder wie er das sieht. Und dieser Austausch ist eigentlich eine sehr bereichernde Sache für unsere Beziehung auch. Und dieses Zusammenarbeiten, wir arbeiten auch teilweise zusammen in Firmen, behandeln dort die Mitarbeiter direkt am Arbeitsplatz. Und da das jetzt bei mir immer, dass ich da ein bisschen rausgehe aus diesen Firmen und ihm das übergeben kann oder wir uns das aufteilen können, das ist auch ein großer Vorteil.
Und was war deine, gab es irgendwelche Herausforderungen in der Zusammenarbeit oder was würdest du da als Tipp für alle, die überlegen, mit ihrem Partner gemeinsame Sache zu machen, was kannst du da als Tipp weitergeben, was man beachten sollte?
Ja, also wie gesagt, ist das bei uns eben relativ reibungslos. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man jetzt wirklich gemeinsam ein Unternehmen gründet, dass da mehr Herausforderungen entstehen, dann auch so das Privatleben zu wahren und den Beruf dann nicht so sehr mit reinzunehmen. Aber dadurch, dass wir beide unsere eigenständigen Scherzunternehmen sozusagen haben und jetzt nicht gemeinsam die Finanzen teilen oder gemeinsam ein Erfolgsziel haben für uns, entstehen da eigentlich nicht viele Reibungspunkte. Also es ist überhaupt kein Problem, dass man jetzt sagt, man redet zu viel über die Arbeit oder was da vielleicht Probleme normalerweise sein könnten. Also das haben wir grundsätzlich nicht. Also ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, aber vielleicht ist da auch jeder ein bisschen anders gestrickt. Ich finde das sehr bereichernd, wenn man gemeinsam über den Beruf auch reden kann und sich da austauschen kann und gemeinsame Ideen entwickeln kann.
Und auch ein gemeinsames Ziel verfolgt sozusagen dann.
Ja, genau, ja. Was halt jetzt eine Herausforderung werden könnte, wenn wir, wenn er jetzt auch mehr private Klienten hat, dass wir nur einen Raum im Haus haben, dann haben wir jetzt schon überlegt, im Garten vielleicht noch einen Zusatzraum zu gestalten oder zu bauen. Also das ist das Einzige, was im Moment ein bisschen eine Herausforderung ist, dass wir halt mit der Terminvergabe immer schauen müssen, dass auch der Raum frei ist, sozusagen.
Ja, das klingt aber dann sehr erfolgsversprechend bzw. sehr erfolgreich. Das sind ja dann eigentlich schöne Herausforderungen, die man hat, wenn man dass eure Termine sich da nicht überschneiden sozusagen.
Genau, ja, das ist eigentlich schön, ja, wenn man wachsen kann und darf, ja.
Ja, sehr schön. Und wie ist das, weil, also rund um uns herum haben jetzt, also inklusive mir, haben jetzt ja alle, oder nicht alle, aber sehr viele schon Kinder. War das für euch, also ihr habt aktuell keine Kinder, ist das für euch ein Thema? War das für euch ein Thema? Wie geht ihr mit diesem Thema um?
Ja, für mich war das grundsätzlich, ich glaube, die meisten Frauen haben das so auf ihrer Bucketlist stehen, zwei Kinder zu haben. Das war bei mir von vornherein nicht so. Ich habe eigentlich aus meiner persönlichen Erfahrung Familie auch immer ein bisschen einengend gefunden, mit sehr viel emotionalen und finanziellen Abhängigkeiten. Ich bin in so einer Großfamilie mehr oder weniger aufgewachsen. Also ich habe zwar keine Geschwister, aber mehrere Generationen in einem Haus. Und habe jetzt Familie nicht so als das wahnsinns erstrebenswerte Ideal meines Lebens empfunden. Habe aber wie bei den meisten Dingen in meinem Leben irgendwie gedacht, ja, es wird sich schon irgendwann ergeben. Und so ähnlich ist es auch, wenn ich jetzt mit meinem Freund darüber rede. Wir schließen das nicht grundsätzlich aus, aber sagen dann meistens, ja, jetzt passt es nicht. Und es ist mir schon auch bewusst, dass natürlich, jetzt bin ich 40, bald 41, das jetzt nicht eigentlich nie bedeutet langsam. Aber irgendwie durch meinen letzten Weg oder so, durch das, was ich jetzt die letzten 10 Jahre so erlebt habe oder eigentlich schon länger, habe ich so ein Vertrauen ins Leben gewonnen, dass sich die richtigen Dinge eigentlich dann meistens zeigen für mich und dass ich genau weiß, wann ich eine Entscheidung treffen muss. Und darum denke ich mir, wenn sich das bis jetzt noch nicht so gezeigt hat, ein Kind in meinem Leben, dann wird das wahrscheinlich auch zu mir gut passen, kinderlos zu bleiben. Aber ja, es beschäftigt mich natürlich schon, jetzt wo die Möglichkeit langsam schwindet, Kinder zu haben, ob ich da nicht eine wichtige Erfahrung verpasse in meinem Leben. Aber wie gesagt, ja, also ich vertraue eigentlich drauf, dass das entweder gekommen wäre oder noch kommen wird, wenn es sein soll.
Dass das Schicksal für dich die richtige Entscheidung trifft, sozusagen.
Ja, mehr oder weniger. Oder wenn man seine Intuition heraus vielleicht oder eine Verbundenheit mit sich selbst dann sagt, so ähnlich wie ich eben das erste Mal die Scherzo-Ausbildung im Internet gesehen habe oder bei meiner Weltreise war es auch so ähnlich oder wie ich auf Auslandssemester gefahren bin. Ich kann mich noch genau an so Momente in meinem Leben erinnern, wo ich ganz genau gewusst habe, so das ist es jetzt und das ist der nächste richtige Schritt. Und da fühle ich mich manchmal so ein bisschen geführt. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Schicksal von außen ist oder ob es etwas in mir drin ist, was mich da so führt. Aber das hätte ich jetzt bei einem Kind eben jetzt bis jetzt noch nicht so nicht erlebt sozusagen. Ja.
Also dieses Bedürfnis war noch nicht da.
Genau. Ja. Starke Bedürfnis. Oder wenn mein Partner das starke Bedürfnis hätte, wäre das natürlich auch ein Grund, da mehr drüber nachzudenken. Aber dieses starke Bedürfnis war noch nie da. Und ich muss schon sagen, dass eben diese Freiheit und Unabhängigkeit sind so für mich einfach so ganz zentrale Werte in meinem Leben. Also viel weiter oben als der Wert Familie zum Beispiel.
Ja. Das ist dann auch nicht so leicht zu vereinheitlichen, wenn man ein Kind hat. Ja.
Ich glaube schon, dass Kinder jetzt nicht grundsätzlich unfrei oder unflexibel machen, weil Kinder sind eh sehr anpassungsfähig. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dran denke, an 12 Jahre Schulzeit, die ich ein Kind begleiten müsste, also da läuft es mir ganz kalt über den Rücken, weil Schule habe ich jetzt nicht so in beste Erinnerungen, beziehungsweise ist halt auch ein sehr einengendes Konstrukt, ne? Nur um in den großen Ferien wegfahren zu können und 8 Uhr früh dort sein zu müssen und so. Und das ist, aus dem habe ich mich jetzt, aus diesen Müssen und aus diesen Strukturen habe ich mich jetzt irgendwie so erfolgreich freigespielt und das wäre schon hart, da wieder 12 Jahre da wieder rein zu müssen, sozusagen.
Ja, gut, theoretisch könnte man ja auch das Kind dann selbst.
Ja.
Und so weiter, da gibt es ja auch andere Wege, aber ja, da muss man dann seine eigenen beruflichen Pläne natürlich dann auch hinten anstellen. Das ist dann wieder was anderes.
Ja, und es gibt Freilerner und auch so natürlich auch alternative Schulkonzepte, die dann vielleicht ein bisschen mehr Freiraum auch ermöglichen, ja.
Ja, genau. Na, sehr schön. Und gab es in deinem Leben irgendwie einen Moment, der für dich besonders herausfordernd war oder wo du dir gedacht hast, ich weiß eben gerade nicht, wo mich, also weil du vorher gesprochen hast von dieser innerlichen, von deiner Intuition, die dir immer so den Weg zeigt, gab es da irgendwie so einen Moment, wo du das nicht gespürt hast oder wo es länger gedauert hat, dass du dir selbst vertrauen kannst und den richtigen Weg findest?
Ja, also das war schon diese Zeit da, wie ich da als Geschäftsführerin in diesem Verein gearbeitet habe, hat schon sehr lange gedauert. Also da war es schon so, dass ich glaube, ich habe es innerlich gespürt, dass ich da loslassen muss, aber die Vernunft und das, was die Gesellschaft von mir erwartet, haben das halt lange mich nicht hören lassen sozusagen. Und das hat doch wirklich lange, beziehungsweise die schwerste Zeit, so würde ich sagen, in meinem Leben, weil es dann auch noch in meiner Familie Probleme gab, also dass es meiner Mutter nicht so gut gegangen ist. Es kam da einiges zusammen, das dann halt aber letztlich eben dazu geführt hat, dass dieser Ruf, einfach mal weg zu sein von allem, ganz stark geworden ist. Aber das hat schon länger gedauert, dem nachgeben zu können, ja.
Aber gut, dass du es dann gemacht hast, also dass du dir dann selbst oder dass du dir selbst treu warst quasi und gesagt hast, so, ich treffe jetzt für mich die Entscheidung, ich merke, dass es für mich jetzt nicht mehr so geht, dass ich da nicht reinpasse in dieses Korsett quasi, was alle von mir erwarten. Und auch dieses sich selbst einmal eine Auszeit gönnen und diese Entfernung mal von außen wieder auf sein Leben zu blicken, so ein bisschen wahrscheinlich, oder? Oder was treibt einen dann dazu, eine Weltreise zu machen und mal wirklich lange weg sein zu wollen von allem? Ist es dann eher dieses andere Kulturen kennenlernen oder eben auch, wie du gesagt hast, sich selbst wieder ein bisschen näher zu kommen?
Ja, es waren so mehrere Aspekte. Ich habe damals auch eine Psychotherapie gemacht in der Zeit und ich kann mich noch genau erinnern, dass das am Anfang so rausgekommen ist. Natürlich als Psychotherapeut, also ich habe das dann so nachher mir so analysiert, hat man natürlich auch den Gedanken, der nahe liegt, dass Weglaufen keine Lösung ist, nicht? Also dass du quasi, wenn du wegläufst, deinen Problemen ja immer wieder begegnest. Aber es hat sich für mich nicht wie ein Weglaufen angefühlt, sondern eher ein zu mir zurücklaufen vielleicht. Ja, dass ich bin sehr abenteuerlustig und lerne gerne neue Menschen kennen. Und es hat einfach sehr viel mehr quasi mich da gezogen, diese Weltreise zu machen, als dann einfach, ich will jetzt alles nur hinter mir lassen, sondern ich wollte eigentlich mich selbst oder wieder Neues entdecken und auch diese Neugierde wieder spüren und die Lebensfreude. Und das war eigentlich das, was mich dann dazu bewogen hat, kann man sagen, ja. Und das hat, und ich habe das sofort, also diese Befreiung auch sehr schnell gespürt. Und das war wirklich auch diese Befreiung, wieder ich selbst so authentisch sein zu können den ganzen Tag, ja, weil ich eben mich sehr in einer Rolle gefühlt habe in diesem Job.
Wie lange hat es ungefähr gedauert, dass du dann wieder so gemerkt hast, so langsam findest du wieder zu dir zurück? Also
Ja, das ist dann eben wirklich eigentlich sehr schnell gegangen. Also sobald ich dann irgendwie sozusagen unterwegs war und die ersten Abenteuer erlebt habe. Ich habe gleich gestartet mit einem Trekking in Nepal und ja, es ist so voll ins Abenteuer reingegangen und ich habe sofort eigentlich wieder diese Kraft, Stärke und Freude gespürt, kann man sagen, ja.
und hattest du da nie Angst, so alleine als Frau unterwegs zu sein? Oder hast du dich da immer, also wie du auch vorher gesagt hast, so diese Intuition, dass das alles schon gut gehen wird? Hast du das immer gespürt oder gab es schon Momente, wo du dir dachtest, so, jetzt fühle ich mich doch nicht so sicher oder so wohl in meiner Haut?
Also es war im Vorfeld vor allem, hatte ich schon sehr viel Bedenken und Ängste auch. Also ich habe, hat sich irgendwie niedergeschlagen, dass ich mich akribisch mit der Anzahl der Medikamente beschäftigt habe, die ich mitnehmen muss. Wirklich
die Recherche,
was die Reiseapotheke angeht, war wirklich die intensivste Phase. Und oder ich zum Beispiel auch, dass ich zwei Handys, ich wollte unbedingt zwei Handys mitnehmen, weil wenn ich ein Handy verliere, dann bin ich quasi ganz allein und nicht mehr erreichbar. Und solche Ängste sind im Vorfeld extrem stark da gewesen, aber haben sich dann wirklich während der Reise total in Luft aufgelöst. Es gab dann nur zwischendurch schon, also das erste Moment, wo ich dann so ganz allein in einer Großstadt war, meistens wenn ich in Städten war generell, habe ich mich allein gefühlt. Wenn ich dann abends zum Beispiel allein essen gegangen bin, dann, es war nicht unheimlich, aber ich habe dann schon oft so dieses Gefühl gehabt, jetzt bin ich irgendwie ein bisschen abgetrennt von der Welt. Aber dann geht es eh meistens sehr schnell, dass man wieder andere Reisende trifft und kennenlernt. Und also im Endeffekt kann ich wirklich sagen, dass die Reise, so das Key-Message der Reise war auch das Vertrauen wieder zurückzugewinnen ins Leben und in mich selbst. Ich habe dann am Ende der Reise habe ich ein Mädchen kennengelernt und die hatte Trust auf ihrem Fuß tätowiert. Und wie ich das gesehen habe, habe ich da sofort so eine Resonanz gespürt und habe mir gedacht, ja genau das ist die Message quasi der Reise gewesen, dass ich da vertrauen darf, ja, dass alles schon gut gehen wird sozusagen.
Ja. Voll super. Und was war bei deiner Weltreise, was fandest du am faszinierendsten? Was waren so die eindrucksvollsten Momente, die du erleben durftest?
Also so eindrucksvoll im Außen war sicher der erste Abschnitt dieses Trekking in Nepal, da wirklich den Mount Everest zu sehen und so in der Natur zu sein, 2 Wochen. Und sehr eindrucksvoll, dass man es auch schafft, 2 Wochen nicht zu duschen. Das hat auch große Sorgen im Vorfeld gemacht.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. Das ist auch sehr schwierig.
Ja, das war so, ich glaube, schon im Außen das Eindrucksvollste. Und ansonsten waren halt die Begegnungen waren sehr schön mit den verschiedensten Menschen und dieses Sehen, auf wie viele verschiedene Arten man leben kann. Also so wie ich eben vorher in diesem Job war auf der Wirtschaftsuni, haben alle halt so ein ähnliches Lebenskonzept verfolgt. Und das war dann für mich so spannend zu sehen. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie man leben und glücklich sein kann. Und überhaupt, wenn man dann in asiatischen Ländern unterwegs ist, wo es ja vielen auch viel finanziell jetzt viel schlechter geht als uns und wie glücklich die Menschen dort sind, das war auch wirklich eine schöne Erfahrung, das zu sehen.
Also die Erkenntnis, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein. Also eher so dieses Zufriedensein mit dem, was man hat, wahrscheinlich dann, oder?
Genau, und das Glücklichsein vielleicht so eine innere Einstellung ist, ja, dass vielleicht sogar, wenn man weniger hat, das sogar das fördert, dass man mit weniger glücklich sein kann, ja. Doch, ja, je mehr man hat, umso mehr strebt man auch nach noch mehr. Und ja, je weniger man hat, umso zufriedener ist man vielleicht.
Ja. Ja, und je mehr man hat, desto mehr kann man auch verlieren. Da kommt wahrscheinlich auch dann immer die Angst dazu, dass man das verliert, was man hat.
Ja, absolut, ja.
Und das halt irgendwie nicht missen will oder wie auch immer. Oder eben, wie du gesagt hast, noch mehr will, immer mehr will. Und ja.
Ja, obwohl man schon sagen muss, natürlich spielt ein klimatischer Faktor auch mit. Man muss wirklich sagen, wenn man tropischen Land lebt, oder abgesehen davon, dass es so warm ist und man nicht für den Winter vorsorgen muss, hängt das Essen irgendwie an den Bäumen. Also man weiß wirklich, verhungern wird man sowieso nie. Das macht es natürlich schon einfacher, glaube ich. Und die Sonne ist ja generell auch ein Faktor, Sonne und Licht auch.
Genau, wollte ich gerade sagen. Sonne da ist, dann ist man automatisch glücklicher. Also bei mir ist es zumindest so.
Ja, bei mir auch, ja.
Sehr schön. Und was sind deine nächsten Ziele oder Pläne?
Ja, also ich habe jetzt eben gerade eine Coaching-Ausbildung begonnen, eine Online-Coaching-Ausbildung. Und das Ziel wäre dann für mich mit dieser Ausbildung auch meine Klienten noch auf einer anderen Ebene berühren zu können als der körperlichen, weil ich doch merke, dass sie oft auch gerne sprechen würden oder mit ihren Themen kommen und sie mir erklären und erzählen. Und da würde ich gerne ein paar Tools parat haben, ihnen da vielleicht noch besser helfen zu können, Körper und Geist sozusagen verbinden zu können. Also das wäre so meine nächste Ausrichtung und vielleicht dann die übernächste ist dann auch mit dem Coaching ein ortsunabhängiges Standbein aufzubauen, sodass ich eben vielleicht auch im Winter dann länger weg sein kann, so 2, 3 Monate oder so im Jahr, auch
Nach
offline.
Asien.
Genau, nach Asien, ja, oder Südamerika, irgendwo, wo es schön warm ist.
Das klingt nach einem schönen Plan. Na, sehr schön. Gibt es noch was, was du uns gerne erzählen möchtest?
Ja, vielleicht nicht unbedingt erzählen, aber weil du am Anfang gefragt hast, ja, wer bist du? Und ich das so ein bisschen ja, angerissen habe, dass man da sehr philosophisch darauf antworten könnte. Es ist so, dass ich schon vor 10 Jahren circa ein Buch gelesen habe, das vom Glavin, Thomas Glavin ist das größere Wunder. Und da gibt es einen Satz drinnen und der ist, ich möchte der werden, der ich bin. Und dieser Satz hat mich so extrem berührt damals, also berührt mich immer noch. Und das ist sozusagen, also für mich ist es wirklich so eine Art Lebensmotto oder Lebensdrive geworden, ja, dass ich quasi, ja, also meinem Herzen so weit folgen möchte, um wirklich mein Potenzial voll leben zu können und sozusagen auch den Menschen um mich herum so am bestmöglichsten das geben können möchte. Und ja, das wollte ich vielleicht noch teilen, dass das könnte eine Inspiration für mehrere sein, dass es so zu entdecken, wer bin ich wirklich, was steckt in mir, was ist so mein Diamant, der mich ausmacht und zum Strahlen bringt.
Total schöner Satz, den kannte ich gar nicht. Und vor allem
Ja, ich weiß
dieses.
nicht von Thomas Glavin, ich glaube, er hat ihn auch von irgendwoher übernommen, aber ja, es ist, ich möchte der werden, der ich bin.
Ja,
Sehr
vor allem
schön.
dieses, also erstens erkennen, zu erkennen, wer man wirklich ist. Ich glaube, das ist schon mal eine Reise, die lange dauern kann. Und dann auch noch den Mut zu fassen, zu sein, wer man ist, ja, weil du eben, wie du vorher auch gesagt hast, weil die Gesellschaft ja von einem erwartet, dass man so und so ist und das macht. Und wenn man das studiert hat, dann muss man diese Karriere machen und so weiter. Und das ist dann halt auch, wenn man dann mal erkannt hat, wer man eigentlich ist, sich dann auch einzugestehen oder zuzutrauen, dass man das auch
Ja.
sein darf, das ist dann nochmal ein großer Schritt, glaube ich, den man machen muss.
Das
Und der gar
stimmt,
nicht so
ja.
leicht ist dann,
Aber ich glaube, wenn man so das schon ein bisschen hinterfragt und sich da so auf die Suche macht, ich glaube, dann kann man gar nicht mehr so richtig zurück. Beziehungsweise, ich glaube, dass es auch immer weniger für Menschen funktioniert, was ganz anderes zu machen, als sie eigentlich in sich tragen, weil man sieht ja auch eben, die Burnouts steigen immer mehr. Ich glaube, dass wirklich so unsere Generation oder unsere Zeit ein bisschen so aufgerufen ist, da mehr auf sich zu hören und auf sich zu schauen und das zu hinterfragen, was
Ja.
halt immer schon so war, dass das jetzt immer so sein muss oder so. Und
Stimmt,
ich glaube,
ja.
man muss so ein bisschen diese Zeichen dann auch hören, ja, wenn man jetzt so. Der Körper zeigt es einem eh auch meistens sehr gut, nicht? Also es war bei mir damals auch so, wie ich da in dieser Arbeitssituation war, dass ich dann einfach mich extrem energielos gefühlt habe, Kopfschmerzen hatte, schlecht geschlafen habe. Und ich glaube, wenn ich das so weitergemacht hätte, dann hätte mir irgendwann der Körper auch eine Grenze aufgezeigt und sagt so, ich will das einfach nicht mehr.
Ja, sehr wichtig, dass man nämlich
Ja.
auch die Zeichen dann erkennt und so annimmt. Und so.
Genau, ja, sie als Signal versteht auch,
Ja,
was zu ändern dann.
genau. Ja, dann werde ich zum Schluss noch drei knackige Fragen stellen Und zwar, welchem Podcast folgst du gerade am liebsten?
Also mein Lieblingspodcast ist im Moment von Jakob Horvath, das 1000 First Steps heißt es. Und sehr inspirierend, weil ich mich da auch so ein bisschen wiedererkenne. Also er war früher ORF-Journalist, hat dann auch eine Weltreise gemacht über 14 Monate und ist jetzt auch als Transformationscoach, Yoga-Lehrer tätig, hat auch ein Buch über seine Reise geschrieben und interviewt immer sehr spannende Menschen. Also es ist wirklich ein sehr inspirierender Podcast für mich und ich glaube auch für viele andere.
Sehr gut. Und die nächste Frage, welches ist dein Top-1-Reiseziel? Also als Weltenbummlerin hast du ja schon sehr viele gesehen und solltest dich da gut auskennen. Also wenn du das nächste Ziel sagst, dann weiß ich schon, wo ich als nächstes hingehe.
Mein Top-Reiseziel ist eigentlich relativ langweilig, weil ich immer, also bei meiner Weltreise am wohlsten habe ich mich in Thailand gefühlt, muss ich sagen. Und das klingt ja total abgedroschen. Aber Thailand ist für mich irgendwie so ein absolutes Wohlfühlland. Also sobald ich dort am Flughafen ankomme und diese rosa Taxis sehe mit dieser lustigen, verschnörkelten Schrift und das erste Partei esse. Also ich fühle mich einfach in Thailand irgendwie wirklich wie so ein Homecoming oder wie zu Hause. Es ist wirklich für mich einfach so das angenehmste Urlaubsland.
Sehr cool. Okay, in Thailand war ich sogar schon. Bestätigen auch. Ja, ist wirklich ein sehr schönes und herzliches Land. Da hast du ja. Und die letzte Frage noch: Hast du eine tägliche Routine und wenn ja, welche?
Ja, also meine tägliche Routine ist eigentlich immer in der Früh, bevor ich frühstücke, mich in irgendeiner Form zu bewegen. Also sehr viele Jahre war ich eigentlich hauptsächlich laufen. Jetzt mache ich mehr Yoga in der Früh. Und das ist mir irgendwie wichtig, so nach dem Aufstehen irgendwie erstmal in Bewegung zu kommen und ein bisschen Energie in den Körper reinzubekommen. Und jetzt die letzten Jahre, seit ich die Scherzo-Ausbildung begonnen habe, frühstücke ich danach immer warm. Das ist auch jetzt so eine Routine von mir und auch meinem Freund geworden, dass wir dann in meinen Porridge oder meine Hirse oder Polenta oder irgendwas Warmes frühstücken. Eben sehr gesund aus TCM-Sicht, kann ich eben nur empfehlen.
Vor allem das habe ich auch schon öfter jetzt gelesen und gehört. Auch Gemüsesuppe soll ja so gesund sein.
Ja, genau, wenn man mehr so salzig mag, dann so eine Miso-Suppe in der Früh oder halt ja auch was mit Eiern oder so. Das ist auch eine Alternative, weil viele sagen eben, sie mögen nichts Süßes, aber es gibt ja auch Salz-Alternativen.
Aber was Hirse zum Beispiel, was isst du dann dazu?
Hier ist es dann auch so gemacht, so ähnlich wie Porridge. Also das macht man mit Hafermilch und Wasser oder anderer Milch und schneidet Früchte rein und kann dann noch ein Mandelmus drüber geben oder ein Joghurt oder sowas.
Okay. Na, schau, habe ich mir wieder einen Tipp geholt, kannte ich noch nicht. Sonst gibt es das normale Haferporridge.
Genau, Hafer, genau. Polenta ist auch ganz gut oder Buchweizen, also da gibt es eh verschiedenste Getreidesorten, die man so als breiartige Sache quasi machen kann. Ja.
Na super, na dann danke für deine Tipps. Ich werde den Hirsebrei gleich als nächstes ausprobieren.
Wunderbar. Ich habe auf meiner Website auch Frühstücksrezepte für warme Frühstücke.
Ah, sehr gut. Ja, dann sag gleich mal deine Website, dass wir uns das alles dann gleich anschauen können.
Ja, www.scherzo-ruhepunkt.at und die Frühstücksrezepte, die sind eben ein Blogbeitrag. Da sind so 10 auch süße und auch salzige Rezepte dabei.
Na bestens. Dann schaue ich dann gleich rein. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Verena, für dieses inspirierende, echte, persönliche Interview. Ich hoffe, es hat dir so viel Spaß gemacht wie mir. Es war jetzt das echt das erste Interview. Ihr verzeiht, wenn es noch nicht so professionell abgelaufen ist.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr seid ein bisschen inspiriert. Schreibt mir doch gerne euer Feedback einfach auf mein LinkedIn-Profil Claire Fahnenstich. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinhört. Bis bald.